Welcome to my G spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot, also mein allerliebster Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alles sprechen, was mich und sicherlich euch auch beschäftigt. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Also eigentlich ist alles erlaubt, außer Tabus. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass wir uns alle hier wohlfühlen können. Wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema und die lese ich euch jetzt vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ist die schwanger? Willst du eigentlich irgendwann mal Kinder haben? Wann ist es denn soweit bei euch? Oh, ihr werdet so schöne Kinder haben. Diese Äußerungen mögen für viele total harmlos wirken, aber sie sind super unsensibel. Denn das Elternwerden ist nicht für alle Menschen eine leichte Angelegenheit. Ich schreibe diese Morning Pages gerade in LA, komme von einem Date zurück in mein Airbnb und reflektiere die Gespräche. Mein Date fragte mich, ob ich denn irgendwann Kinder haben möchte. Tatsächlich werde ich das fast immer auf Dates gefragt. Ich nehme an, es ist normal. Das Problem ist, diese Frage überfordert mich vollkommen. Ich meine, ich weiß es halt einfach noch nicht. Es kommt auf die Umstände an und ich glaube, ich möchte noch weiter heilen, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, ein Menschenleben in die Welt zu setzen. Vielleicht überfordert mich seine Frage auch nur aufgrund von den vielen Sorgen, Ängsten und konträren Bedürfnissen, die ich zu dem Thema habe und stetig hinterfrage. Wie zum Beispiel, was ist, wenn man gar nicht schwanger werden möchte, wenn es nicht sofort klappt oder man sich für einen alternativen Weg zur Elternschaft entscheidet. Einiges zum Thema Mutterschaft haben wir auch schon in der Folge mit Lena Gerke thematisiert. Heute sprechen wir mit einer Person, die nach etlichen Versuchen ihren großen Wunsch, Mama zu werden, erfüllen konnte. Ich erhoffe mir von diesem Gespräch, dass ich von den Erfahrungen der anderen Person lernen kann und dass wir alle empathischer werden, auch in Bezug auf die Aussagen, die wir treffen. Wir sprechen heute über Schwangerschaft, etwas, das hauptsächlich Frauen betrifft. Uns ist aber auch bewusst, dass andere Menschen schwanger werden können. In diesem Fall konzentrieren wir uns auf die Erfahrungen unserer Gästin und weisen aber bewusst darauf hin, dass es auch trans- und nicht-binäre Perspektiven gibt, die gehört werden müssen. Meine heutige Gästin ist Autorin, Model und Content-Creatorin Anna Adamian. Sie hat fast 5 Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen, zahlreiche Kinderwunschbehandlungen durchgemacht und viele Herausforderungen erlebt. Online klärt sie über ihren Weg zum Kinderwunsch, Endometriose und zahlreiche gesetzliche Hürden auf. Mittlerweile ist sie Mutter und ich möchte sie fragen, wie es ihr heute damit geht und wie sie auf diese Zeit zurückschaut. Hi. Willkommen.
Hello.
Ich freue mich mal, dass du da bist.
Ewigkeiten her.
Voll. Also ich glaube, was viele gar nicht wissen, wir waren zusammen bei GNTM in einer Staffel.
Ja.
Das heißt, wir haben eine sehr intensive Zeit miteinander verbracht.
Voll. Auch nicht nur GNTM, auch danach.
Ja, ich habe sogar bei dir gelebt.
Ja.
Oh mein Gott, stimmt, wir waren in Paris zusammen.
Wir waren viel hier in Berlin zusammen unterwegs auch.
Ja, I remember.
Ja, war lustig oft.
Und damals hast du noch deinen Ex-Partner gerade erst angefangen zu daten. Ich kann mich dran erinnern.
Ja.
Da habe ich zusammen mit euch in der Wohnung übernachtet. Lustige Zeit auch.
Ja, crazy.
Und jetzt bist du Mama.
Und wir sind verheiratet.
Und ihr seid verheiratet.
Das ist 10 Jahre her. Wir sind jetzt bald 10 Jahre zusammen. Das ist krass, oder?
What?
Ja.
Okay, ich fühle mich ein bisschen alt. 10 Jahre vergehen inzwischen so schnell. Unglaublich.
Mega.
Aber dir geht es gut?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, aber mir geht's gut.
Und das erste Mal heute auch von deinem Sohn getrennt.
Also so lange. Und örtlich auch, ja, stimmt.
Also vielen Dank, dass du den weiten Weg sozusagen auch auf dich genommen hast.
Gerne.
Und mich hier in meinem G-Spot besuchst.
Ist schön hier.
Danke.
Schön kuschelig.
Vielen, vielen Dank. Ich kann mich dran erinnern, als wir uns auch so während GNTM darüber unterhalten haben, du hast schon damals, glaube ich, über die Zukunft gesprochen als Mutter. Wie früh wusstest du eigentlich, dass du Mom werden willst?
Also ehrlich gesagt, schon immer, also schon immer, wenn man diese Gedanken haben kann, aber schon recht früh. Und ich wusste auch schon immer, dass ich gerne Jungmama werden möchte, was sicherlich auch daran liegt, dass meine Mama ja 20 Jahre alt war, als sie mich bekommen hat.
Okay.
Und ich das irgendwie immer toll fand. Ja. Ich bin halt aber auch nur so groß geworden, muss man dazu sagen. Und ich wusste schon immer, dass ich Mama werden möchte. Also das war schon immer für mich so ein richtiges Gefühl.
Und was denkst du, was hat dich so an dem Gedanken fasziniert?
Vor allem die Vorstellung, und das bestätigt sich auch jetzt, diese Momente gemeinsam erleben zu dürfen und diese vielen ersten Male, so das erste Mal lächeln, das erste Mal mit Ton lachen, so diese ganzen ersten Male, ich wollte schon immer das einfach miterleben dürfen und das ist richtig schön.
Und mit welchem Mutterbild bist du aufgewachsen?
Also meine Mama war selbstständig und hat relativ früh wieder gearbeitet.
Okay.
Und ich bin viel mit meiner Mama und mit meiner Oma groß geworden.
Mhm.
Aber ich bin mit unglaublich viel Liebe, Vertrauen, Wohlfühlen, Glückseligkeit groß geworden. Also das beschreibt das einfach richtig, richtig gut. Also ich bin mit so viel Liebe aufgewachsen und das versuche ich auch jetzt bei uns mitzugeben.
Total schön. Also das hat dich jetzt so geprägt, dass du eben auch durch deine Mom und durch deine Oma so deine Mutterschaft auch ausleben willst und das weitergeben willst in die nächste Generation.
Absolut. Also habe ich mir felsenfest vorgenommen und ich hoffe, ich kriege das mindestens genauso gut hin.
Cute. Bevor wir tiefer jetzt ins Thema deiner Mutterschaft einsteigen, lass uns noch einmal zurück zum Anfang gehen und warum du dich so früh auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Du hattest ja schon sehr früh sehr starke Periodenschmerzen, was auf Endometriose hindeuten kann.
Mhm.
Und vielleicht kannst du uns kurz mal erklären, was Endometriose oder auch Adenomiose, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Beim zweiten, ja.
Ist. Und wurden deine Schmerzen ernst genommen damals?
Also man kann darüber natürlich sehr lang reden, deshalb sage ich es bewusst. Ich erzähle das jetzt einmal kurz und knackig, weil das ist halt gerade das Problem, dass die Endometriose so krass vielfältig ist und auch so wenig geforscht wurde. Und mittlerweile wird es ja immer mehr Thema, ein Glück. Aber Endometriose ist eine chronische Erkrankung, wo sich gebärmutterschleimhautartiges Gewebe, das kann dann in Form von so kleinen Tumoren, also Herden, Verwachsungen oder auch Zysten auftreten. Und das kann halt überall sein, ne? An der Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Darm, Blase, Bauchfell, den gesamten Bauchraum. Es gibt auch wirklich Betroffene, die haben das an der Lunge. Also es ist nicht nur so, dass das, sag ich mal, an den weiblichen Organen ist, sondern es kann sich wirklich super viel spreaden und eben dort ihr Unheil treiben. Also für starke Schmerzen sorgen nicht nur während der Periode, sondern auch außerhalb der Periode. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also das ist super individuell und das macht das halt auch so tückisch, weil man die Symptome gar nicht immer so unbedingt greifen kann, weil die Liste der Symptome ist lang. Von Schmerzen während der Periode, Schmerzen beim Eisprung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, aber auch unabhängig vom Eisprung oder der Periode, Darmbeschwerden, Blasenbeschwerden, Intoleranzen, Kopfschmerzen, Durchfälle, was weiß ich. Also es kann wirklich alles sein. Es gibt auch ganz viele, die haben immer zyklische Schulterschmerzen. Also es ist wirklich ein super breites Spektrum. Und die Adenomiose ist gilt mittlerweile als alleinstehende Erkrankung. Das sind aber die Verwachsungen in der Gebärmuttermuskulatur. Also das sitzt richtig in der Muskulatur der Gebärmutter und ist somit natürlich auch schwer zu operieren, beziehungsweise gar nicht in dem Sinne, wenn die Gebärmutter bleiben möchte. Da gibt es jetzt immer mehr, sag ich mal, Neues in der medizinischen Welt, aber es ist ein sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Und bei meinen Symptomen war das so, ich wurde schon recht früh ernst genommen. Ich hatte ja auch mit 13 Jahren schon den Verdacht der Endometriose. Diagnostiziert wurde es aber erst mit 19 Jahren. Also ich bin irgendwo ernst genommen worden. Und irgendwo dann aber auch gar nicht eigentlich, trotz Verdacht.
Wie war dein Weg damals zur Diagnose? Ich kann mich dran erinnern, du bist früher auch zu einer speziellen Klinik immer gefahren in Berlin.
Genau.
Kannst du mir da über den Weg nochmal ein bisschen was erzählen?
Ja, ich bin ja in Ostfriesland groß geworden und wir hatten da kein Endometriosezentrum so in der Nähe. Mhm. Deshalb war ich halt immer bei meiner Gyn. Und da hieß es halt ganz oft, ich bin eigentlich noch viel zu jung.
Um so. Endometriose zu haben?
Genau, ist totaler Quatsch, ne? Also wirklich totaler Quatsch. Es ist so Gold wert, wenn man das früh diagnostiziert und wirklich auch früh mit den Betroffenen den Weg gehen kann und dass sich das gar nicht irgendwie so lange ziehen kann, dass es auch einfach schon chronisch von der Symptomatik wird, ne? Also Schmerzen können ja auch einfach chronisch werden von Empfinden her. Mhm. Und dann war ich halt immer wieder da und auch so von meiner Family war es halt, auch wenn ich ein sehr inniges und liebevolles Verhältnis zu meiner Mama habe, Mama war halt dann auch oft, ja, sie hat auch Schmerzen während der Periode und okay. So, das wurde so ein bisschen normalisiert und mittlerweile kann ich es auch ein Stück verstehen, weil man will ja auch vielleicht nicht, dass die Tochter krank ist. Ich meine, kennst du ja irgendwo auch. Ja. Also klar, aber für mich war es damals irgendwie total doof, so einen Verdacht zu haben. Und trotzdem reden dir alle ein, dass man sich anstellt, dass man sich das einbildet, dass es die Psyche ist, dass das normal ist. Dann war ich auch immer sehr dünn. Dann hieß es immer, ich müsste einfach mehr essen, weil ich habe Bauchschmerzen, weil ich nicht genug esse. Also es wurden wirklich so blöd und auch ja irgendwo verletzende Argumente gefunden, mir diese Erkrankung auszureden. Und als ich dann eben nach Berlin gezogen bin, habe ich halt hier die Charité aufgesucht und dann habe ich recht schnell die Diagnose bekommen. Es waren aber ja trotzdem 6 Jahre und die 6 Jahre waren trotzdem halt super unangenehm, sind aber auch im Schnitt bis zu 10 Jahre, bis Betroffene ihre Diagnose bekommen.
Gibt es eigentlich nur betroffene Personen mit Uterus oder kann das alle Menschen betreffen, Endometriose?
Das ist jetzt gerade mittlerweile ein Thema. Also okay. Es gibt wohl mittlerweile Fälle, dass es alle Menschen betreffen kann und es wird auch immer mehr da aufgeklärt. Deshalb fand ich es am Anfang auch sehr schön, dass du es nicht nur auf die Frauen bezogen hast, weil das eben gerade auch den Betroffenen super wichtig ist und ich auch das selber wichtig finde, dass man die halt inkludiert, weil ich habe mich ja damals auch unwohl gefühlt, als ich nicht gehört wurde.
Ja.
Obwohl so viele betroffen sind und
Ich finde das voll schön, dass du da deiner Intuition vertraut hast und dem nachgegangen bist, weil ich kenne das halt auch, dass wenn lang genug ExpertInnen einem sagen, hey, nee, das ist total normal und du redest dir das ein und das kommt vielleicht von wo ganz anders, vielleicht auch eher von einer psychischen Erkrankung, dann fängt man ja auch wirklich an sich selbst zu zweifeln. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass deine Mom irgendwann mal das Gefühl hatte, so ja, ey, vielleicht liegt es halt wirklich auch nicht an den Schmerzen oder es sind gar nicht auffällig andere Regelschmerzen als jetzt bei einem anderen Mädchen.
Ja.
Deswegen, ja, ich kann das nachvollziehen, dass deine Mama vielleicht dann auch irgendwann
gezweifelt hat. Ich mittlerweile auch, weil man möchte ja einfach auch, wie gesagt, gar nicht, dass das Kind vielleicht eine Erkrankung hat oder ähnliches, ne? Mhm. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass alle vergleichen, weil bei der Endometriose ist es so, ich war 2017 in der Reha für die Endometriose, das tat sehr gut. Und da waren Betroffene, die hatten wirklich nur, in Anführungsstrichen, zur Periode Schmerzen, die für die aber trotzdem aushaltbar war. Und bei denen war der Kinderwunsch sehr ausgeprägt.
Ah.
Die waren aber von den Schmerzen her fein und die hatten aber eine super ausgeprägte Endometriose. Was ich damit sagen will, man kann halt keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja.
Und das gilt halt auch bei einer Erkrankung. Also es gibt Betroffene mit Endometriose, die haben sau viel Schmerzen, die wirklich können nicht mehr arbeiten. Also einige haben ja auch einen Grad der Behinderung, ich zum Beispiel auch. Also man sieht schon, dass die Endometriose das Leben extrem einschränken kann und das auch leider sehr, sehr oft tut. Aber es gibt auch einfach glückliche Personen, die nicht so die Problematik damit haben. Aber meistens sind die halt immer noch wieder ein bisschen lauter. Ich finde, das sieht man auch heute noch oft bei Social Media. So, wenn ich da mal irgendwie Interviews hatte oder irgendwelche Beiträge. Und ich bin ja sehr ehrlich dann und sag ja auch, wie ich mich fühle. Und das ist oft Schmerzen waren und dass es nicht schön ist. Also warum sollen wir das schön reden? Ganz ehrlich, da gibt's nichts schön zu reden. Und dann sind immer wieder so Kommentare. Also ich habe auch Endometriose und ich habe das nicht. Die soll sich nicht so anstellen, wo ich mir so denke, warum machen wir das denn? Also warum vergleichen wir und warum reden wir andere irgendwie runter? Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem generell bei Erkrankungen und Tabuthemen natürlich.
Ja, total. Und auch die fehlende Empathie.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, wieso wir in der Forschung auch noch nicht so weit sind, dass man so viel über Endometriose weiß, weil irgendwie wird da einfach nicht so viel Geld investiert, weil viele sagen, ey, ist doch gar nicht so schlimm. Und sie hat das ja auch und bei ihr ist es ja auch nicht so schlimm, also stell dich mal nicht so an. Und deswegen dauert das ja auch so lange, bis jemand diagnostiziert wird mit Endometriose, nicht wahr? Du meintest 10 Jahre hat es bei dir gedauert?
Bei mir sechs, aber im Schnitt 10. Genau. Also stimmt tatsächlich, es fehlen super viel Gelder. Ich habe ja einen sehr engen Draht zu meiner Ärztin hier an der Charité und ich habe tatsächlich, der läuft by the way immer noch, eine Spendenaktion schon aufgerufen für ihre Forschung, weil es ja über Drittmittel finanziert wird. Also es ist nicht so, dass die Krankenhäuser das machen. Und es ist wirklich crazy, weil es ist auch sauschwer für dieses Thema überhaupt Spenden zu sammeln, ne? Also auch die Bereitschaft der Menschen. Und die Forschung ist halt irgendwo leider sehr wichtig, weil wir müssen mehr über die Erkrankung lernen, damit wir auch mehr gezielter helfen können. Hm. Und das Problem ist, glaube ich, auch eher, um da ein bisschen vielleicht auch auszuholen, dass normale GynäkologInnen in der Sprechstunde ja gar nicht die Kapazitäten und Zeit haben. Die werden ja gar nicht so vergütet, dass die einer Person, die jetzt dorthin kommt mit ihren ganzen Symptomen und Beschwerden, eine halbe Stunde, Stunde lang zuhören können, so intensiv untersuchen können. Und das ist dann oft auch das Problem, warum die Personen nicht mit der Endometriose diagnostiziert werden oder nicht den Verdacht bekommen. Und rein medizinisch gesehen hat man die offizielle Diagnose halt auch erst mit einer Bauchspiegelung, also mit einem pathologischen Befund.
Also man muss schon eine OP machen, um herauszufinden.
Rein medizinisch gesehen, okay. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man es im MRT sieht. Hat man zum Beispiel bei mir nie.
Okay.
Immer nur in den Operationen, bei einigen auch im Ultraschall. Und auch das ist wiederum, wenn man an ein Endometriosezentrum gelangt, da geht der Termin teilweise eine Stunde bis eineinhalb. Das heißt, die schallen super, super lang, die schallen anders, die haben einen ganz anderen Blick darauf. Ich sage halt auch immer, wenn man ein Knieproblem hat, geht man ja auch zu einem Orthopäden, der spezialisiert ist auf Knie,
ja,
nicht Hüfte oder so. Ja. Ne? Aber es ist ein großes Problem. Also auch die Wartezeiten natürlich. Ne? Find mal schnell einen Termin in so einem Zentrum. Ich glaube, hier in Berlin 1,5 Jahre Wartezeit.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, ein Teil davon oder von der Erkrankung bedeutet auch, dass man schwerer schwanger werden kann. Du hast dann mit 21 erfahren, dass du womöglich Schwierigkeiten haben wirst, schwanger zu werden. Darf ich fragen, wie das für dich war?
Das war schon richtig scheiße, weil ich damit nicht gerechnet habe. Weil ich damals nach der ersten Operation, das war so meine erste Frage mit, ob meine Eileiter durchgängig sind. Und ich meine, ich war 19. Und
was heißt durchgängig, sorry?
Eileiter durchgängig bedeutet, dass die frei sind. Also, dass keine Verwachsungen im Eileiter sind, die zum Beispiel das Sperma hindern können, durchzugelangen. Genau, weil Sperma muss ja durchkommen.
Ja.
Und wenn das, sage ich mal, verstopft ist durch Verwachsungen oder anderes, dann funktioniert der Weg ja gar nicht. Mhm. Und ich dachte halt, okay, Eileiter frei, easy, was soll da schon schief gehen? Da war irgendwie, ja, man beschäftigt sich damit ja auch nicht, ist auch ein Problem, ne? Mhm. Und ich dachte immer, ist alles gut. Und ich habe tatsächlich die Reha damals als Anlass genommen, weil da habe ich natürlich viel Zeit mit den Frauen, die dort waren, verbracht, die eben einen Kinderwunsch hatten und bei denen auch die Eileiter frei waren, aber eben andere Probleme da waren. Und dann dachte ich so, okay, komm, weil ich hatte da schon meine Pille länger abgesetzt und ich dachte so, okay, oder wir wollten auch das schon früh probieren. Ich wollte ja, wie gesagt, auch immer früh Mama werden und habe mich einfach informiert, dass ich da unfruchtbar wieder rauskomme, habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, ne, bin ich ehrlich.
Hm.
Also war schon ein Schlag ins Gesicht, obwohl ich ja auch wusste, dass Endometriose zur Unfruchtbarkeit führen kann oder eben auch Probleme bereiten kann, wenn man schwanger werden möchte oder auch eine Schwangerschaft zu erhalten, genau.
Du wurdest dann aber trotzdem auf natürlichem Weg auch ein paar Mal schwanger?
Einmal, ja.
Einmal?
Ja, das erste Mal.
Und wie war das für dich, wenn ich fragen darf?
Das war total crazy, weil damit keiner gerechnet hat. Also wie gesagt, bei mir ist der medizinische Weg ist frei. Bei mir sind es ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Da kommen wir bestimmt ja eh noch zu, die einander bedingen. Aber als es dann so geklappt hat, war auch die Kinderwunschklinik damals, alle dachten so, okay, cool. Brauchen wir diesen ganzen Kram, künstliche Befruchtung, zig Hormone und so vielleicht nicht. Die Schwangerschaft hat ja nicht gehalten, es kam ja zur Fehlgeburt dann. Und danach hat es auch wirklich nie wieder geklappt. Das ist tatsächlich jetzt 4 Jahre her. Also ich war jetzt vor 4 Jahren das erste Mal schwanger. Und ich habe auch dann gedacht, okay, vielleicht klappt das ja nochmal. Wir haben es auch immer wieder natürlich zwischendurch so probiert, weil es ja für den Körper auch angenehmer ist und für einen selbst, ja.
Werbung.
Ich liebe Online-Dating, denn ganz ehrlich, wie oft begegnet man Menschen auf den Straßen, bei denen man einfach mal so schnell daher sagt, hey, lass mal ein Date haben. Denn irgendwie hat man sich schon fast daran gewöhnt, dass es leichter ist, online jemanden kennenzulernen, bei dem man weiß, man ist auf einer Wellenlänge. Aber I get it, Online-Dating ist anstrengend. Die ganzen Hays am Anfang und Menschen, die was anderes sagen, was sie wirklich wollen, die Versprechen, die eigentlich gar nicht eingehalten werden. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass sich was ändert. Und Bumble hat zugehört. Deswegen gibt es ganz viele neue Verbesserungen, neue Features und damit auch neue Chancen. Um den Stein schneller ins Rollen zu bringen, gibt es jetzt ein neues Feature bei Bumble und zwar die Opening Moves. Wer kennt es nicht? Man hat ein Match mit einer wunderschönen Person, aber weiß nicht, was man schreiben soll. Vor allem, wenn man an dem Tag unterwegs ist, viel arbeitet, einfach Stress hat, dann habe ich keine Kapazitäten noch zu überlegen, was schreibe ich dieser Person. Und bevor ich dieses Match verliere, würde ich jetzt die Opening Moves nutzen. Denn es gibt jetzt vorgefertigte Fragen von Bumble oder auch etwas, was du vorher schon in einer freien Minute schreiben konntest. Und das wird automatisch an deine Matches verschickt. Du kannst natürlich auch nach wie vor, wenn du möchtest, individuell eine Nachricht in dem Moment schreiben. Einige Freundinnen sind so schlagfertig. Sie haben immer eine Idee, was sie einem Profil bei einem Match schreiben können. Ich nicht. Ich nutze auf jeden Fall die Opening Moves. Abgesehen davon gibt es auch Features, die uns helfen, Menschen zu finden, die wirklich zu einem passen. Also so neue Kompatibilitätsfeatures, um Interessen im Profil hervorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intentionen zu sehen. Und es gibt eine verbesserte Sicherheit. Bei Bumble ist die Sicherheit eh schon an allerhöchster Stelle und sie arbeiten immer wieder an neuen Features, um mehr Sicherheit und Gewissheit zu geben, dass das Gegenüber echt und verifiziert ist. Außerdem haben wir immer mehr Kontrolle, welche Infos und Daten wir teilen. Falls ihr jetzt Interesse bekommen habt und Bumble mal ausprobieren wollt, findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes. Ganz viel Spaß beim Daten und ganz viel Glück bei allem, was ihr erfahren wollt.
Werbung Ende.
Jede dritte Person erlebt ja in einer natürlichen Schwangerschaft auch eine Fehlgeburt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall traumatisch auch ist. Aber du hast dann nach wie vor versucht, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, obwohl du dann auch wusstest, es kann wieder zu einer Fehlgeburt kommen.
Naja, das kann halt auch bei künstlichen Befruchtungen zur Fehlgeburt kommen.
Ja,
ne?
Stimmt,
also ich hatte
klar danach
auch ja noch eigentlich zwei Fehlgeburten, also insgesamt eigentlich drei. Und also eins davon war eine biochemische Schwangerschaft, das wenn der Abgang relativ direkt nach der Einnistung des Embryos ist.
Okay.
So nennt man das. Ist für mich trotzdem ein Verlust, deshalb
klar,
trotzdem irgendwie doof, weil der Test war ja positiv. Aber das ist halt kein, sage ich mal, Zeichen dafür, wenn man eine künstliche Befruchtung macht, dass alles klappt. Also irgendwo hört ja die Medizin leider und auch irgendwo ein Glück ja auch dann auf. Wir haben damals, um deine Frage zu beantworten, das erst nochmal natürlich probiert.
Mhm.
Und als wir gemerkt haben, so war, das macht irgendwie keinen Sinn und ich wollte ja auch nicht noch mehr Zeit verlieren, weil bei mir war ja das Hauptproblem, dass ich von der Fruchtbarkeit einfach schon auf einem Stand war, wie bei einer Frau kurz vor den Wechseljahren, ne? Obwohl ich 21 war. Deshalb hat mich dieser Satz, du bist doch noch so jung, stress dich nicht, auch immer so hardcore getriggert, weil ich mir dachte so, ich bin vielleicht jung, aber untenrum bin ich nicht mehr so jung scheinbar und das ändert nichts. Und abgesehen davon, wer entscheidet, ob man zu jung ist, ein Kind zu kriegen? Also eigentlich ja niemand, ne? Genau, und dann haben wir wieder künstliche Befruchtung gemacht. Das war dann 2021, ja.
Wie war diese Zeit für deinen Partner?
Sag ich's, also mein Mann ist damit eigentlich echt gut umgegangen. Ich meine, du hast ihn ja auch kennengelernt und bei Social Media sieht man ihn ja nicht so oft.
Mhm.
Aber er ist ja eher ein ruhiger Vertreter, würde ich sagen. Er ist so mein Gegenpol, was in dem Fall auch wirklich sehr oft sehr gut war. Weil ich glaube, wenn wir beide so tief da drin gewesen wären, wäre das auch manchmal gar nicht so gut gewesen, weil der mich immer sehr gut runtergeholt hat. Aber für den war das natürlich auch schwer. Und ich muss mir eingestehen, dass ich lange das auch nicht gesehen habe, wie schwer das sein muss, immer diesem sinkenden Schiff, also mir zuzuschauen, weil er konnte ja nichts machen. Weißt du, der geht da ein paar Mal hin, Blut abnehmen, gibt sein Hab und Gut in der Kinderwunschklinik ab, kann für mich da sein, kann mich in den Arm nehmen, kann mir Blumen schenken, was weiß ich. Aber richtig was machen kann man nicht, weil am Ende bin ich diejenige, die sich diese Spritzen reinknallen muss, die die Nebenwirkung hat, die die ganzen Eingriffe hat, die Narkosen hat. Also weißt du, so, ich spüre das bei einer Fehlgeburt, die das erleben muss. Das erlebt er ja nicht, ein Glück irgendwo, ne? Aber ich glaube, das war auch sehr schwer, da einfach zuzugucken und nicht so machen zu können. Also man ist ja irgendwie, die Hände sind einem irgendwie so ein bisschen gebunden.
Wann und wie habt ihr euch dann für eine Kinderwunschklinik entschieden?
Unser Weg war halt ein bisschen untypisch, weil wir haben uns direkt für die Kinderwunschklinik entschieden, als mir gesagt worden ist, dass ich unfruchtbar bin.
Okay.
Da hatten wir erst ein Jahr lang nichts mit dem Thema zu tun, weil ich erstmal richtig darauf klarkommen musste. Also mir ging psychisch so schlecht damit. Also das war wirklich, ich wollte gar nichts davon hören. Ich habe damals gesagt, ich setze da keinen Fuß rein. Ich mache keine künstliche Befruchtung. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe richtig boykottiert.
Okay.
Bis ich dann auch irgendwo dank meiner Ärztin hier in Berlin, die immer wieder mit mir darüber gesprochen hat, mich entschieden habe, okay, komm, wir frieren erstmal Eizellen ein. Da haben wir angefangen mit hier Social Freezing, also Eizellen sammeln, ist ja auch für viele ein Thema, ne, wenn der richtige Partner oder Partnerin noch nicht da ist, unabhängig jetzt, ne, ob das klappen wird oder nicht. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht gut läuft, dass wir kaum Eizellen gewinnen können, dass die Eizellen keine gute Qualität haben und der Start war schon dann sehr schwierig und deshalb waren wir einfach von Anfang an in der Kinderwunschklinik. Aber das ist wirklich ein sehr untypischer Verlauf. In der Regel gehen die meisten leider erst nach 4 Jahren in die Kinderwunschklinik im Schnitt. Diese Zahl wurde mir mal genannt und das ist leider auch sehr spät. Man sagt, wenn man es ein Jahr lang jeden Zyklus zum Eisprung immer wieder probiert hat, und es nicht geklappt hat, dann sollte man sich schon an die Kinderwunschklinik wenden.
Okay. Du musstest dann wahrscheinlich auch so Hormone zu dir nehmen.
Ja, ja, viel.
Wie war das? Das macht ja auch total viel mit der Psyche und auch mit dem Körper.
Ja, schrecklich. Also ich fand es immer grausam. Ich war immer wie fremdgesteuert.
Scheiße.
Ich habe auch nicht nur Hormone genommen, sondern bei mir war immunologisch, gab es noch ein paar Probleme. Also ich habe unter anderem auch noch andere Medikamente nehmen müssen, auch immer viel Cortison und so. Und aber das war natürlich nicht schön, aber ich sag dir ehrlich, Steffi, irgendwann war man halt, man hat es halt gemacht, weil ich hatte ja mein Ziel vor Augen. Hm. Und ich hätte in der Zeit wahrscheinlich alles getan dafür, obwohl man dem Körper auch sehr viel zugemutet hat irgendwo. Aber ich habe es irgendwo dann ja auch gerne gemacht.
Und wie viele künstliche Befruchtungen hast du dann erlebt?
11.
Mhm. Darf ich fragen, wie viel das gekostet hat?
So, ich glaube, wir sind so bei 55.000 Euro.
Oh mein Gott. Mhm. Wie viel davon hat die Krankenkasse übernommen?
2.000? 2,5 vielleicht.
Also ihr habt so 53.000 Euro ausgegeben für künstliche Befruchtung.
Crazy, ne?
Das ist wirklich sehr viel Geld.
Und normal viel Geld. Also kann man nicht gut reden.
Weißt du, wer eigentlich für so eine Kostenübernahme in Frage kommt? Also selbst für die 2.000 Euro?
Ja, also es ist so, dass man leider sehr veraltet, Minimum 25 Jahre alt sein muss. Also ich rede jetzt von den gesetzlichen Versicherungen. Mhm. Ne? Bei der privaten ist es ein bisschen anders. Ich muss sagen, ich bin nicht privat, deshalb kenne ich mich damit nicht so aus. Manchmal ist es bei der privaten leichter, wobei es dann auch wieder Fälle gibt, wo es viel komplizierter ist. Mhm. Also man muss Minimum 25 Jahre alt sein und das war halt mein Problem, weil ich war ja so jung.
Ja.
Und ich habe damals sogar mir meinen Anwalt genommen. Ich habe immer wieder Widersprüche eingelegt, weil ich das so unfair fand, weil ich mir so dachte so, boah, ich habe mir das doch nicht ausgesucht, dass ich eine Erkrankung habe, die mich unfruchtbar macht.
Ja.
Und seid doch froh, dass ich das so früh angehen möchte, weil die Probleme können ja auch noch mehr werden, weil ich meine, die Fruchtbarkeit, die sinkt eh mit dem Alter.
Stimmt.
Also es ist doch eigentlich viel besser für euch, dachte ich mir, wenn wir das gemeinsam jetzt schon angehen. Mhm. Und war sehr, sehr schwer. Dann muss man verheiratet sein. Finde ich auch krass oldschool. Und eigentlich auch bei der gleichen Krankenkasse. Und
beide?
Ja. Und es gibt auch noch ein Alter nach oben. Ne? Die Altersgrenze geht auch noch hoch. Die ist bei Mann und Frau unterschiedlich. Ja, ich finde es super schwer und auch gleichgeschlechtliche Paare werden da ja auch nicht gesehen.
Gar nicht?
Nein. Finde ich auch sehr schwer. Also es gibt mittlerweile Förderung von einzelnen Bundesländern, die aber auch zwischendurch jetzt eingestellt wurden. Das ist nicht viel, was die übernehmen. Da gibt es Bundesländer, die gleichgeschlechtliche Paare unterstützen. Auch gibt es Bundesländer, die Paare unterstützen, die eben nicht verheiratet sind. Aber es ist super, super schwierig.
Das ist so unfair und so fies. Also schon alleine natürlich, dass ihr auch so wenig unterstützt wurdet. Aber wenn man jetzt die Kriterien weiß, dann denkt man sich, wow, man hat noch so einen langen Weg vor sich in unserer Gesellschaft.
Ja, ich meine, ich möchte dazu sagen, wir sind finanziell in der privilegierten Lage, dass wir uns das leisten konnten. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Wenn man dann mal schaut, und ich kriege wirklich viele dieser Nachrichten, dass viele sich dieser Kinderwunschbehandlung irgendwann nicht mehr leisten können, weil es sind auch nur 3 Versuche, die a 50% übernommen werden. Ne? Also nur mal für dich, eine künstliche Befruchtung kann pro Versuch, wie gesagt, die Range geht von 2.000, 3.000, 4.000, aber auch 8.000 Euro kosten. Wenn du dann 50% zahlen musst, das sind immer noch fucking 4.000 Euro, das ist super viel Geld.
Also, was macht man da? Nimmt man da einen Kredit auf?
Gibt super viele, die das machen. Super viele und halt eben ganz viele, die elendig viel sparen. Und ich meine, alle sagen immer diesen sorry beschissenen Satz, entspann dich doch einfach mal, fahrt doch mal in den Urlaub. Aber ganz ehrlich, wie soll man sich a, während so einer Zeit entspannen, was super aufwendig ist für den Körper, und b, noch dann mit dem finanziellen Druck.
Ja.
Wenn du weißt, okay, wenn das diesen Versuch nicht klappt, kriege ich keinen Versuch mehr gefördert von der Krankenkasse, Bundesland, was auch immer. Und dann habe ich kein Erspartes mehr, muss erst wieder Geld sparen, um ein Kind zu kriegen. Na, wir reden hier nicht davon, dass man sich einen Ferrari kaufen möchte oder eine coole Uhr oder ein Haus bauen möchte. Das sind ja alles Dinge, oder sein Auto reparieren muss. Irgendwelche Dinge, die im Leben ja auch passieren, die man finanzieren muss, die man sich dann vielleicht gar nicht mehr richtig leisten kann. Also ich finde es ganz, 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 ganz schwierig.
Sehr unempathisch, solche Aussagen, definitiv. Ja.
Voll.
Du hast auch eine Petition ins Leben gerufen, Kiwu für alle.
Ja.
Könntest du darauf ein bisschen mehr eingehen?
Klar, die habe ich gemeinsam mit meiner Freundin und sie ist auch vom Kiwu betroffene Sarah ins Leben gerufen, eben weil ich das so krass unfair alles fand. Und ich mir dachte so, okay, ich bin jetzt schon in dieser privilegierten Situation, dass ich mir das alles leisten kann, dass ich, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur die künstliche Befruchtung, sondern auch die ganze Diagnostik zahlt man. Ne? Also wenn du weitere Diagnostik machen möchtest, weitere Tests, um herauszufinden, hey, warum klappt das jetzt gerade nicht bei mir? Das musst du alles selber zahlen.
Das heißt, um herauszufinden, ob deine Eileiter durchlässig sind, musstest du auch nochmal Geld investieren. Für deine Diagnosen in deinem Körper musstest du Geld ausgeben, obwohl du bei einer Krankenkasse bist.
Genau, nicht für alle, also für die Eileiterdurchgängigkeitsprüfung in meinem Fall nicht, wegen der Endometriose.
Okay.
Ist aber auch unterschiedlich, aber es gibt super viele Diagnostik, die aber auch sehr neu ist. Sowas zum Beispiel wie Killerzellen nennt sich das. Also da wird eine Probe vaginal entnommen, was eine Auswirkung auf die Einnistung haben kann und auf das Bleiben des Wunders bzw. des Embryos oder auch das Mikrobiom, was wir aus dem Darm kennen, das haben wir auch in der Scheidenflora. Mhm. Das kann zum Beispiel auch untersucht werden. Das sind jetzt so Kleinigkeiten. Ne? Also es gibt super viele Untersuchungen, die man mittlerweile machen kann und die zahlt man halt aus eigener Tasche und das läppert sich natürlich auch. Und man möchte die ja auch machen, weil man möchte ja irgendwo den, ich sage immer, Schlüssel finden, um irgendwie weitermachen zu können. Dann würde man ja vielleicht auch weniger Versuche brauchen. Weißt du, was ich meine?
Also, voll, ergibt Sinn.
Auf jeden Fall fordern wir mit der Petition einfach einen Kinderwunsch für alle, für gleichgeschlechtliche Paare, für Single Moms. Wir fordern, dass die Altersgrenzen geschoben werden oder vielleicht auch mehr aufgelöst werden, beziehungsweise auch vielleicht einfach individueller entschieden wird, ne, dass man sich wirklich den Fall anguckt, die Betroffenen anguckt, dass auch das Verheiratetsein-Thema vielleicht mal entnommen wird. Ich meine, das ist so überholt. Also man muss doch nicht verheiratet sein, um sich zu lieben. Also
vollkommen.
Macht alles keinen Sinn. Also, ja.
Und ihr versucht dafür einzustehen, dass mehr Kosten übernommen werden.
Genau.
Im Grunde genommen.
Die vielleicht auch zu 100% übernommen werden. Dass es eben auch leichter gemacht wird, dass wenigstens diese 50% vielleicht übernommen werden. Und eben die Kriterien einfach gelockert werden, weil die oldschool sind.
Mhm.
Und auch nicht gerechtfertigt, auch unfair einfach, ne?
Ja. Bevor wir jetzt zum Thema Muttersein rübergehen, du hast gerade schon deine Baustellen angesprochen, hast du gesagt, also Baustellen hast du es genannt. Möchtest du darauf mehr eingehen? Möchtest du mehr über deine Endometriose erzählen, über deine persönliche Diagnose?
Also bei mir ist halt die Sache, dass die Endometriose nur bedingt ein Teil meiner Unfruchtbarkeit ist.
Mhm.
Deshalb kann man es nicht nur darauf schieben und wir gehen davon aus oder die Ärztinnen gehen davon aus, dass es eben bei mir einfach die Eizellqualität enorm eingeschränkt hat. Ein Hauptproblem war bei mir aber eben die Adenomyose, weil die Einnistung des Embryos, also dass er sich es bequem macht, bei mir einfach sehr erschwert war durch die Adenomyose, also sag ich mal durch die Beschaffenheit und Gegebenheit meiner Gebärmutter.
Hm.
Und dann hatte ich auch ein bisschen Probleme mit meiner Gerinnung, auch auf immunologischer Seite eben. Also das waren ein paar Faktoren, die da zusammengekommen sind.
Okay, ja, es ist halt ein super individuelles Problem, ja, ne? Und wie du schon gesagt hast, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.
Halt gar nicht. Also deshalb helfen diese nett gemeinten Tipps auch leider oft echt nicht so viel.
Ja, verstehe ich. Aber jetzt zum schönen Teil. Du bist dann nach Versuchen 2023 Mutter geworden.
Mhm.
Was war das für ein Gefühl für dich?
Unglaublich schönes Gefühl. Also ich muss sagen, als wir 2022, never forget, 1. Dezember, den Anruf bekommen haben, dass der Test positiv ausgefallen ist. Also man kriegt den Bescheid über die Kinderwunschklinik, es sei denn, man testet zu Hause. Und ich war schon immer so, ich habe nie zu Hause getestet, weil ich das nicht wollte bei den künstlichen Befruchtungen. Weil ich immer, ich wollte das einfach schwarz auf weiß dann übers Blut wissen. Ich wollte mich nicht verunsichern. Und da muss ich sagen, habe ich mich erst, also ich habe mich gefreut, aber ehrlicherweise kam eine Riesenwelle Angst einfach erstmal wieder über mir, weil der Test war ja schon öfters positiv und es heißt halt einfach leider nichts. Na, ich weiß, es klingt jetzt so negativ und ich möchte damit gar nicht Angst machen, aber es ist halt nicht, ein positiver Test heißt auch nicht, dass man ein Kind zur Welt bringt. Und diese Angst kam halt dann echt über uns beide rüber, also auch über Sakis. Und wir haben gemerkt, so okay, na, so langsam verschwindet diese Vorstellung auch. Als der erste Test positiv war, ich weiß noch, da hatte Sakis noch morgens geschlafen und ich habe das irgendwie so verpackt und habe ihn damit überrascht. Und das war dann irgendwann, war dieses Gefühl halt leider weg, weil so viele Ängste kamen. Mhm. Die wurden immer weniger dann. Und als der Kleine da war, war ich einfach nur erleichtert, dass alles gut ging in unserem Fall, dass dann alles gut geklappt hat, weil diese Ängste, die waren schon sehr präsent.
Und wie sieht dein Alltag heute als Mama aus?
Mein Alltag ist kunterbunt. Ich würde sagen, ich habe gar nicht so einen richtigen Alltag, wenn ich ehrlich bin. Ich lebe einfach mit dem Kleinen den Tag, so wie es passt, so wie es gerade geht, wie es für ihn passt, wie es für mich passt. Es ist natürlich anders, ne? Mhm. Weil man konzentriert sich ja irgendwo den ganzen Tag auf ihn.
Ja.
Was super schön ist, aber keine Frage, ne? Wenn man selber mal krank ist oder irgendwas ist, ist es natürlich dann auch ein anderer Fokus. Aber ich liebe das wirklich sehr. Also ich bin super angekommen und bin sehr dankbar, dass ich seine Mama sein darf.
Sehr schön. Und hattest du jemals Sorgen, dass es deine Karriere vor allem auch als Model verändert? Man wird ja schon von der Gesellschaft anders wahrgenommen, wenn man dann Mutter ist.
Also ich habe ja das Modeln aufgehört eigentlich 2016, 2017, weil es mit der Endo nicht ging. Also ich war ja auch viel in New York, auch in Paris, auch echt erfolgreich. Also ich mochte es auch, aber es ging körperlich einfach nicht mit den ganzen Beschwerden und Schüben. Und ich war ja auch schon immer so ein kleines Heimwehkind und ich bin ja schon immer auch gerne zu Hause gewesen, gerne bei Sakis. Und dementsprechend hatte ich da nicht so viel Angst. Und was Social Media angeht, da teile ich ja mein Leben so oder so. Und natürlich wird es immer wieder Leute geben, die vielleicht entfolgen oder gehen, weil es nicht mehr so ihr Vibe ist oder auch sicherlich viele mit Kinderwunsch, die es vielleicht triggert, was ich voll verstehen kann, ne? Weil wir alle ticken da anders.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich mir da gar keinen Kopf gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann es ja eh nicht ändern und ich wollte Mama werden und dann muss man irgendwie schauen, wie es klappt.
Mhm. Und du meintest gerade schon, du gehst total in deiner Mom-Rolle auf. Wie ist das für deinen Mann Sakis? Wie unterstützt er dich da? Welchen Teil spielt er in der Elternschaft?
Also er macht wirklich sehr viel. Er ist aber halt auch eben viel beim Training, viel bei Spielen.
Und also er ist Fußballspieler, falls genau. man das jetzt nicht weiß.
Er spielt Fußball und ist deshalb auch öfters weg und hat natürlich auch körperlich dann nochmal eine andere Leistung beim Training und so abzugeben. Deshalb ist es tatsächlich so, die Nächte mache ich alleine, aber auch, weil ich das schon von Anfang an gesagt habe, es war für mich okay, für alle, die jetzt hier gleich wild aufschreien wollen. Und ich still halt auch voll. Und für mich ist es halt, wenn er wach wird, kommt an die Brust und schläft mit mir wieder ein. Deshalb, aber wenn er vom Training kommt, ist er eigentlich immer mit dem Kleinen. Und auch wenn ich irgendwie mal weg möchte, letzte Woche war ich Keramik bemalen, war er den Nachmittag über mit ihm alleine. Also er blüht da mindestens genauso drin auf wie ich. Und das ist super, super schön mit anzusehen und auch einfach unglaublich rührend, weil der Kleine seinen Papa auch echt doll liebt. Also wenn der mal einen schlechten Tag hat, also der Kleine, und bei mir irgendwie ein bisschen quengelt und Sakis vom Training kommt, der strahlt über alle Berge, der flippt richtig aus. Und das ist so süß, also wirklich, das ist so rührend anzusehen.
Glaube ich. Ja, ich habe gerade ja auch schon Bilder gesehen und das ist einfach ein Mini-Sakis. Das ist so witzig.
Das sagen halt auch wirklich alle, ne? Also es ist egal, wo ich hingehe. Aber auch nur die, die Sakis kennen, auch so vom Sprechen und so. Die, die eher mich kennen, sagen immer, oh, Anna, das bist voll du. Und ich denke mir dann immer so, wirklich?
Danke.
Mir ist es egal an sich, bin ich ehrlich.
Was ist das Schönste für dich am Muttersein?
Das Schönste ist, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, diese Momente zu erleben, die ersten Male. Und gleichzeitig ist das auch so rührend, weil die so schnell groß werden. Das sagen einem immer alle vorher und das stimmt. Die Zeit vergeht so schnell und man will die irgendwie anhalten. Man versucht das aufzunehmen, festzuhalten, sodass man es sich angucken kann. Aber ich finde es total schön, diese Momente mit ihm erleben zu dürfen und dass ich halt für ihn da sein kann, ne? Also das klingt so komisch, aber wenn er sich mal nicht wohlfühlt oder so, dass ich weiß, ich bin sein Safe Space, das ist für mich ein ganz tolles Gefühl und ja, ich bin wirklich gerne seine Mama.
Glaubst du hast mehr Sorgen als andere Mütter aufgrund von dem schweren Weg bis zur Mutterschaft?
Oh, ich finde das schwer. Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wenn ich so auf meinen Freundeskreis schaue, wo schon viele Mamas sind, gab es auch welche, die gar keine Probleme hatten, schwanger zu werden und die trotzdem super viele Sorgen während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt in der Zeit hatten. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber auf meinen Fall definitiv. Also auch schon die gesamte Schwangerschaft war für mich psychisch nicht schön, weil ich jedes Mal Angst hatte, wenn ich zum Frauenarzt gehe, bevor ich keine Bewegung gespürt habe, dass der Herzschlag weg ist, weil habe ich ja schon mal erlebt, ne? Und auch jetzt merke ich das immer wieder, dass ich so Anflüge habe, so als jetzt das erste Mal krank war, dass ich einfach Verlustängste habe und die kommen ja auch irgendwo her, das weiß ich auch und deshalb versuche ich auch damit umzugehen. Ist natürlich nicht immer so einfach, aber in meinem Fall sind die definitiv stärker, wie wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Also ist ja ganz klar.
Ja, verständlich. Und wie geht es dir heute? Hast du das Gefühl, du konntest die vielen traumatischen Erlebnisse irgendwo auch ja verarbeiten?
Nee, also wenn ich ehrlich bin, nicht. Also ich habe auch schon den ganzen Kivo immer verdrängt. Also ich funktioniere dann voll gut.
Okay.
Und ich beschreibe das immer so, ich war wie so eine Spielfigur, wie in so einem Videospiel, bin einfach von Level zu Level gehüpft und ich durfte bloß nicht runterfallen. Und dieser Strom hat mir auch halt geholfen, weiterzumachen. Ich habe dann während der Schwangerschaft gemerkt, dass das nicht klappt. Deshalb ging es mir psychisch auch einfach echt nicht gut, weil ich so eingeholt worden bin von diesem, von künstlicher Befruchtung zu künstlicher Befruchtung, bloß keine Pausen machen, von all diesen Ängsten, von all dem, was unterdrückt wurde. Und auch erst spät, also so, ich weiß noch, 15. Woche oder so, saß ich heulend vor meiner Hebamme und meine Hebamme war dann so, oh, Anna, endlich weinst du, weil davor war ich wie ein Roboter. Ich war so, nee, das möchte ich nicht, habe ich keine Angst, brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe wirklich so, ich war wie ein Stein, was das angeht. Und das wurde dann immer lockerer, aber auch jetzt merke ich, dass ich das alles immer noch verdränge. Also ich muss das irgendwann nochmal aufarbeiten und das weiß ich auch. Ich war ja auch früher schon länger in Therapie, ist auch für mich kein Thema, darüber zu sprechen. Aber jetzt gerade möchte ich das einfach nicht. Also jetzt gerade möchte ich irgendwie die guten Sachen genießen, solange das halt irgendwie geht.
Verstehe ich. Ich glaube tatsächlich, dass du einer der ersten Personen warst in meinem Leben, die auch wirklich Therapie gemacht hat. Erinnere ich mich dran.
Und wir haben auch immer viel über sowas gesprochen.
Wir haben super viel über sowas gesprochen, ja. Und über mentale Gesundheit.
Ja.
Und wie geht es dir körperlich heute?
Gut.
Gut.
Also aktuell noch gut. Ich merke manchmal, am Wochenende hatte ich einen echt krassen Endoschub, meinen ersten. Der hat mich richtig ausgenockt. Aber ansonsten habe ich toi 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 meine Periode noch nicht.
Okay.
Ich genieße das. Eineinhalb Jahre. Über eineinhalb Jahre hatte ich die nicht. Tolles Gefühl.
Tolles Gefühl.
Ganz, ganz toll. Und körperlich geht es mir eigentlich gerade ganz gut. Also ich habe mich sehr gut erholt von den ganzen Strapazen, künstlichen Befruchtungen.
Gibt es irgendwas, was du dir von deinem Umfeld wünschst? Also auch vor allem in dem Bezug auf Kinderwunsch, Muttersein?
Das klingt jetzt total böse und ich meine das auch gar nicht auf mich bezogen. Aber ich wünsche mir generell mehr Empathie, wie du das auch gesagt hast. Und ich habe das auch schon immer ganz oft gesagt. Das wurde auch schon das ein oder andere Mal tatsächlich von Freundinnen falsch aufgefasst, weil die dann das Gefühl hatten, als sie mal irgendwo von mir im Podcast oder Interview gehört haben, dass ich finde, dass die nicht empathisch sind. Aber manchmal ist man das nicht, aber auch gar nicht bewusst. Also man kann es auch nicht immer sein, aber vielleicht, dass alle einfach ein bisschen offener werden, dass man nicht so von sich auf andere schließt, nur weil man selbst vielleicht keine Angst davor hat oder das gut lief oder keine Ahnung, dass man halt nicht die Gefühle anderer so relativiert, finde ich, ist halt auch häufiges so, du brauchst doch keine Angst haben, das ist doch nicht schlimm. Aber das entscheide ja ich, ob das schlimm ist oder ob ich das schlimm finde und nicht du. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass alle so ein bisschen offener durchs Leben gehen und auch nicht so viel schwarz-weiß denken. Ich finde, es wird ganz selten so das Individuelle in der Situation und in der Person betrachtet. Und leider müssen wir das ein bisschen mehr, um uns besser verstehen zu können. Ich kann aber auch sagen, man muss auch offen darüber sprechen, weil man kann natürlich auch nicht vom Gegenüber erwarten, dass, weiß ich nicht, wenn wir uns unterhalten, du alles Richtige sagst, ich dir aber nicht von meiner Gefühlswelt erzähle.
Ja.
Wenn ich heute nicht darüber reden möchte, du mich aber durchlöcherst mit Fragen, natürlich finde ich die Fragen dann total unangemessen und doof, weil ich mich vielleicht nicht gut fühle. Aber wenn man sagt so, hey, na, weiß ich nicht, man trifft sich mit einer Freundin als Beispiel und man hat heute einfach mal keinen Bock, über den Kinderwunsch zu reden und möchte lieber über Trash-TV, neuen Outfits oder so reden, dann kann ich einfach nur sagen, dann sag
kannst
das
du das
auch.
Sagen, dann kannst du das kommunizieren.
Dann entstehen manchmal diese blöden Missverständnisse vielleicht auch gar nicht oder diese doofen Sprüche und Fragen, die es nun mal einfach gibt.
Ja. Und ist das auch etwas, was du dir von der Gesellschaft allgemein wünschst, so für die Zukunft, für das Thema? In welche Richtung denkst du, müsste sich die Gesellschaft entwickeln, damit wir da ein bisschen empathischer sind?
Wir müssen alle offener einfach werden, glaube ich. Nicht nur auf uns selbst achten und von uns selbst ausgehen, sondern einfach alle offener werden und alles mehr sehen. Das gilt nicht nur für den Kinderwunsch, ne? Also eben auch mentale Gesundheit, Frauengesundheit, chronische Erkrankungen, alles. Also das kann man auf so viele Bereiche irgendwo schließen und das muss es definitiv. Und natürlich, wenn wir das haben, wird das Thema vielleicht auch jetzt gerade beim Kinderwunsch oder der Endometriose und Adenomiose vielleicht auch mal ernster genommen, ne? Also es ist ja immer noch so bei allen drei Themen oder auch Fehlgeburten. Ich meine, deshalb ist es ja häufig so, wie zum Beispiel ich vorhin habe mich ja direkt gerechtfertigt. Ich habe gesagt, die erste war in der 7. Woche, aber es war trotzdem schlimm für mich, ja, weil es ganz viele gibt, die halt sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, war ja unter der 12. Woche oder so, ne? Und das ist nicht cool. Und das relativiert ja auch die Fehlgeburt an sich, ne? Und das ist ein medizinisches Ereignis jetzt mal als Beispiel. Und ich finde, da müssen wir einfach alle viel offener werden, damit diese Themen ernster genommen werden und damit Betroffene sich auch überhaupt trauen, darüber zu sprechen.
Vollkommen.
Weil das tun ja viele nicht, weil die Angst davor haben, dass wieder irgendein Gefühl oder irgendwas relativiert wird. Und das ist nicht in Ordnung.
Ja. Voll verständlich. Vielen, vielen Dank, dass du so offen darüber sprichst. Und ich glaube, du gibst auch Mut und öffnest andere Menschen in die Richtung, dass man sich eben auch mal selbst hinterfragt und ja, sich traut, vielleicht auch mal mehr darüber zu sprechen, weil Frauengesundheit ist leider immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, auch auf Social Media, was total schade ist, aber umso dankbarer bin ich dann auch, dass du heute hier sitzt und darüber sprichst.
Ja, danke, schön, dass du diesen Spot für uns alle eröffnet hast.
Den G-Spot?
Ja.
Ich habe hier eine letzte Frage, beziehungsweise eine Bitte für einen Tipp. Das sind jetzt nämlich die G-Tipps. Was würdest du gerne Menschen raten, die im Kinderwunschprozess stecken?
Ich bin ja immer nicht so der Freund von Tipps.
Ja, weil vor allem mit Mütter und so.
Ja, ne? Und ich finde, wenn man nicht nach einem Tipp fragt, ich meine, du hast jetzt ja gefragt, aber so, dann darf man auch keinen geben. Aber einfach offen zu sprechen, kann ich wirklich, wirklich raten, weil das hilft ganz, ganz, ganz viel, um einfach die Barriere ein bisschen freier zu machen, dass vielleicht auch vor allem eben im persönlichen Umfeld gar nicht diese doofen Fragen von, ach, wollt ihr gar keine Kinder und Fehlgeburt ist doch nicht so schlimm. Ach, dann hat es doch geklappt. Dann klappt es auch beim nächsten Mal. Oder es sollte nicht so sein. Und was da nicht alles wirklich rauskommt, kann man vielleicht damit manchmal auch meiden. Und was ich vor allem aus meiner Zeit gelernt habe, dass es sich lohnt, für sich einzustehen. So wie du anfangs sagtest, dass ich bei der Endometriose dran geblieben bin. Das war nicht immer leicht. Und natürlich ist das doof, wenn man sich immer wieder rechtfertigen musste, immer wieder dieses Thema anfangen musste. Aber am Ende können wir nur für uns selbst einstehen und kämpfen und wir selbst sind für uns das Wichtigste und deshalb muss man das manchmal leider auch und das tut auch gleichzeitig, finde ich, immer so gut, wenn man es dann gemacht hat und ja wirklich auch diesen Schritt gegangen ist, für sich selbst einzustehen und das kann ich einfach nur raten und unabhängig davon, was auch oft ein Thema ist, wenn man sich in der Kinderwunschklinik nicht ernst genommen fühlt, auch das anzusprechen. Ne? Auch da gibt es oft immer noch Probleme, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt wollen die Diagnostik nicht mehr mit einem machen oder wollen das nicht machen. Dass man aber einfach wirklich sagt, so hey, ich möchte das und wenn ihr das nicht macht, dann wechselt man vielleicht auch mal die Kinderwunschklinik oder schaut. Also dass man wirklich auf sich achtet, weil am Endeffekt haben die anderen ja auch nichts davon, ne? Also ja, man muss es leider auch.
Verständlich. Und hast du vielleicht einen Tipp für Angehörige? Vielleicht ist es leichter, dann einen Tipp auszusprechen eigentlich.
Ja, für Angehörige habe ich den Tipp, und das ist voll oldschool, das ist wie so ein Kalenderspruch, aber ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Und deshalb würde ich einfach gar keine Ratschläge als Außenstehende geben, vor allem wenn die nicht gefragt sind.
Mega, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Das kann man ja auf sehr vieles tatsächlich auch übertragen.
Voll.
Das stimmt.
Und manchmal ist weniger halt auch einfach mehr. Also einfach zuhören und da sein. Und was ich persönlich immer sehr hilfreich fand und schön fand, wenn mein Umfeld sich für den medizinischen Prozess interessiert hat. Also wenn die wirklich Interesse an diesem Ganzen gezeigt haben und das nicht nur ein mit einem halben Ohr ja und war, sondern dass die gelernt haben zu verstehen, was ich da gerade durchmache, um mich, da sind wir wieder bei diesem Verstehen-Thema, mich und das Ganze auch besser verstehen können. Und das fand ich super hilfreich. Oder sei es einfach mal mitzunehmen, spontan auf einen Kaffee oder was die Person halt irgendwie gerne mag. Das muss ja nichts Teures sein, auch nichts Materielles. Das kann ein Ausflug sein. Fand ich immer sehr hilfreich, einfach zu wissen, okay, die sind halt mein Rückhalt und mein Safe Space.
Und du bist nicht alleine.
Genau.
Auf dieser schweren Reise.
Ja.
Also vielen, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast zu dem Thema. Ich konnte richtig viel für mich mitnehmen und auch lernen und habe so einen tiefen Respekt davor, was du alles durchmachen musstest. Es ist ja definitiv keine leichte Reise, die du bis jetzt und auch nach wie vor erlebst, denn jetzt, wo du auch dein Kind hast, hast du ja immer noch die Wunden in dir und möchtest aber erstmal diese wunderschöne Zeit genießen und dich nicht mit den traumatischen Ereignissen beschäftigen, was ich total nachvollziehen kann. Also danke, dass du hier sitzt und dich öffnest und ja, so viel von dir preisgibst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Dankeschön. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet auch was aus der Folge mitnehmen und dass euch die Folge gefallen hat. Uns gibt es natürlich jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch überall auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok. Lasst uns da gerne auch in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und welche Wünsche ihr für die nächsten Folgen habt. Auch mit GästInnen. Na dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Bye, bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original.
Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.